Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite ist, ja, meine laufende Acai Bowl. Keiner erfrischt mich mehr, keiner gibt mir mehr Energie und Kraft für eine Woche, wo es um alles gehen wird in der Formel 1, denn es ist eine Sprintwoche. Es ist ein Sprintwochenende, das ansteht in Brasilien und da könnte dann entweder Max Verstappen näher ranrücken an die beiden McLaren oder eine der McLaren weiter voranfahren oder aber George Russell kommt näher ran und macht das Ganze noch zu einem Vierkampf. Also es könnte einiges passieren, aber mit ihm und ihn löffel ich am liebsten. Dennis Lewandowski, hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Ich muss übrigens erstmal vielen Dank für diese wunderbar herrliche Introduction, wie man so schön sagt. Ich muss aber auch gleich einmal mich nochmal entschuldigen, Kevin, denn ich habe in der letzten Woche das Feedback bekommen, dass ich habe da so einen blöden Witz gemacht bezüglich des Abu Dhabi Grand Prix letztes Jahr, wo ich einigen, die den Film leider noch nicht gesehen haben, das vielleicht was gespoilert habe. Das ist, ich bin selber ein Serien- und Film-Nerd und das war absolut nicht meine Absicht und da möchte ich nochmal wirklich um Verzeihung bitten, das war so nicht geplant. Ich weiß, der Witz war schlecht und ich nehme jede Strafe dafür auf jeden Fall in Kauf, die Rennleitung mir dafür gibt.
Okay, das war's dann, okay? Ja, kommen wir zu dem, was diese Woche so los ist, nämlich der große Preis von Brasilien. Ich habe das schon gesagt, ein Sprintwochenende. Heute halten wir es ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt gleich eine spannende News, die ganz aktuell reinkam, die so ein bisschen für Nostalgie sorgen wird. Und dann zwei Fragen, die wir bekommen haben über Spotify. Und deswegen schon mal die Einladung für euch, wenn ihr Fragen an uns habt für den Podcast, so eine Art Mailbag oder so, wenn da mal nichts los ist oder gerade mal Luft und Zeit ist, dann könnt ihr eure Fragen immer gerne stellen bei Spotify in die Kommentare, unter unsere Postings auf unseren Social-Media-Kanälen. All die haben wir ja verlinkt in der Shownotes, in der Episodenbeschreibung. Und natürlich auch gerne unter unseren YouTube-Kanal, wenn ihr da immer mittwochs abends die Ausgaben online stellen, könnt ihr da natürlich auch Fragen reingeben und natürlich auch per E-Mail. Auch die Mailadresse findet ihr dann in den Shownotes. Und dann blicken wir voraus auf den großen Preis von Brasilien und dann ist das ganze Ding für heute auch schon wieder rund, weil wir müssen es ja jetzt nicht länger halten als nötig. So viel war ja da nicht los in den letzten paar Tagen. Eine News, die kam, Dennis, ist nämlich eine Pressemitteilung von Williams gewesen, dass das Team sich wieder mal umbenennt. Ja, bereits diese Saison gab es ja eine Umbenennung durch den neuen Hauptsponsor und Titelsponsor Atlassian und das Ganze heißt ja aktuell Atlassian Williams Racing und nächstes Jahr heißt es anders, nämlich Atlassian Williams F1 Team und es ist nicht nur wieder das F1 Team, wie es zuletzt 2013 hieß, sondern man bringt das alte Williams Logo zurück. Also ein bisschen Heritage bei Williams. Und das finde ich persönlich doch sehr schön, dass man da der eigenen Geschichte auch ja wieder so ein bisschen Glanz verleiht, ne?
Definitiv. Also ich bin ja so ein Williams-Kind. Also mein Papa hat mich ja so ein bisschen damit Formel 1 sozialisiert. Das war halt damals 94 Senna. Es war dann der deutsche Heinz-Harald Frentzen, der Gegenpol zu Michael Schumacher, der ja dann da war. Jacques Villeneuve natürlich. Du weißt, ich hatte die Poster im Zimmer. Also mit Williams habe ich irgendwie auch immer Berührungspunkte gehabt. Ich mag das Team wirklich sehr gerne. Und ja, es ist natürlich immer so, man sollte sich auch nicht, und ich glaube, den Fehler hat man bei Williams vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen gemacht. Natürlich nicht immer zu sehr nach hinten umdrehen, in die glorreiche Vergangenheit gucken. Aber ich glaube, genau diese Sachen machen das dann aus, dass man sagt, man bringt diese kleinen optischen Reize, die wieder an die Vergangenheit erinnern. Aber im täglichen Arbeiten guckt man eben nach vorne. Und das finde ich eine sehr coole Sache. Ich bin da hellauf begeistert. Ich habe ja auch für die bei YouTube schauen, hier hinter mir noch so ein Williams stehen von 1992. Also das ist ein tolles Design. Puma hat, glaube ich, ja auch letztes Jahr schon so eine Heritage-Kollektion aufgelegt von Williams. Ich finde diesen Weg grandios, das so zu machen, wenn man sich dann eben nicht wieder in dieser Nostalgie verliert. Aber ich glaube, das wird Teamchef James Walls zu verhindern wissen. Und von daher, glaube ich, für alle Formel-1-Fans eine coole Sache und auch ein Grund, vielleicht mal wieder Williams-Merch einzukaufen. Denn ich muss zugeben, seit den Martini-Zeiten war das jetzt nicht mehr ganz so attraktiv. Aber jetzt wieder, ja, mal schauen, wie sich das Ganze dann auch optisch vielleicht im Auto niederschlägt.
In der Pressemitteilung hat James Fowles gesagt, als Team lassen wir uns von unserer Vergangenheit inspirieren, sind aber voller Vorfreude auf die Zukunft und entschlossen, ein neues, titelwürdiges Kapitel in der Williams-Geschichte zu schreiben. Diese neue Teamidentität spiegelt wieder, wer wir sind, wohin wir wollen und bringt unser siegreiches Erbe einem wachsenden Formel-1-Publikum näher, das uns in unserer dominanten Zeit noch nicht erlebt hat. Und ich finde, das ist ja irgendwie ganz interessant bei Williams. Wir können ja mal ganz kurz bei diesem Team bleiben. Es ist ja wirklich ein Team im Aufschwung. Ne? Seitdem in den letzten Jahren, auch natürlich erstmal allen voran durch das Geld von Dorrit & Capital, sowas wie eine Insolvenz abgewendet werden konnte. Und hinter Williams steht ja so viel mehr als nur das Formel-1-Team. Ne? Williams ist ja wirklich eine Ingenieursschmiede, eine echte Institution, auch in der Automobiltechnik. Dass das Formel-1-Team so ein bisschen an Glanz verloren hat, lag natürlich auch an den sauren Gurkenjahren, die sie hatten. Nach den Martini-Jahren, du hast es gerade schon gesagt, kam nicht mehr viel. Es ging eigentlich immer nur bergab. Dann, ja, diverse Paydriver, die dort gefahren sind, die jetzt nicht an das Level kommen konnten. Aber man hat ja auch das Gefühl, bei diesem Team krankt es ja überall. Ja, veraltete Strukturen, Excel-Tabellen, das hat ja alles James Fowles auch ausgeführt. Also da wurde sich auch genug drüber lustig gemacht. Aber jetzt in den letzten Jahren hat man wirklich gemerkt, dass dieses Team wieder wächst, dass das Team wieder nach vorne will und dass das Team doch auch ausstrahlt. Ne? Man hat ja dann auch es geschafft, Carlos Sainz für sich zu gewinnen, nachdem man schon Alex Albon vom Abstellgleis geholt hat. Das sehr weitsichtig war auch von James Fowles, das so zu tun, ihm nochmal diese Chance zu geben und ihn zu einem Teamleader zu machen. Und dann jetzt einen Grand Prix-Sieger dabei zu haben wie Carlos Sainz, der natürlich nochmal einen anderen Druck mit reinbringt, weil er eben gewohnt ist, vorne zu fahren und nicht dauerhaft hinten zu fahren. Und man jetzt schon, wenn man an Radiofahrerlager glauben kann, dass der Mercedes-Motor in die richtige Richtung geht und Williams ja auch weiter Mercedes-Partner bleiben wird, man sagen kann, wenn das so weitergeht, und man sieht ja auch, sukzessive hat man sich nach vorne gearbeitet, man hat auch das Podium mit Carlos Sainz feiern dürfen. Das sind alles so Sachen, ich glaube, die können diese glorreiche Geschichte, die dieses Team geschrieben hat, also ich finde, der Titel würdige Zukunft, ja, also das ist ja so, also das ist schon ein Statement, das James Fowles da macht, aber der Mann weiß, wie man Titel gewinnt. Der hat unter Toto Wolff gelernt und ich habe richtig Vorfreude auf dieses Williams-Kapitel, was Vergangenheit, das große Erbe durchaus auch, mit einer eventuell glorreichen Zukunft verbindet. Ich mag das, ich mag diese Ambitionen, die da ausgestrahlt werden.
Ja, vor allen Dingen, du hast es ja gerade gesagt, dieser Weg, den man zurückgegangen ist, wenn man sich daran erinnert in der letzten Zeit, wo auch damals die Familie Williams ja selber noch die Fäden in der Hand hatte, hatte man einfach das Gefühl, es geht von Saison zu Saison irgendwie nur darum zu überleben. Man hat ja teilweise das Auto zu den Tests nicht fertig gehabt, es gab immer wieder Probleme, man hat eigentlich Jahr für Jahr irgendwie Paydriver eingesetzt, die damit Geld um die Ecke kamen, um irgendwie diesen Rennstall zu finanzieren und seit eben die Geldgeber da sind bei Williams, auch ein Jost Capito möchte ich da nochmal erwähnen, der das ja wirklich angetrieben hat auch. Ich erinnere mich immer noch dran, wie er sagte, ich will diesen Walk of Shame nicht mehr gehen im Fahrerlager, wenn ich an allen Motorhomes vorbei muss und das Letzte ist unsers. Und da hat sich diese Mentalität einfach gewandert von diesem Überlebensmodus, was ja auch verständlich ist, es war halt ein Team noch in privater Hand, dass man da natürlich auch irgendwo das Finanzielle der Teameigner in den Vordergrund stellt, ist ja verständlich, aber seitdem das eben alles vorbei ist, seitdem dann eben das Finanzielle in andere Hände gelegt hat, das Sportliche dann auch in die richtigen Hände gelegt hat, geht dieses Team voran. Man ist nicht mehr diese graue Maus. Man war ja wirklich schon, ja, im Endeffekt eine Lachnummer und das tat weh. Das tat für mich als Kind der 90er Jahre, der dieses Team erlebt hat, wie es Weltmeisterschaften gefeiert hat, wie es grandiose Leistungen vollbracht hat, auch wirklich weh, weil das ist so ein Name, so ein Logo, so ein Team, was einfach irgendwie in der Geschichte der Formel 1 auch einmalig ist. Die ganze Posse rund um Frank Williams, die Emotionen, die dieses Team auch wachruft. Ich kann mich wirklich zum Beispiel dran erinnern, ich weiß nicht, ob du dich noch an das Video erinnern kannst, wo Lewis Hamilton Frank Williams mal über den Silverstone-Kurs mitgenommen hat. Also ich habe Gänsehaut gekriegt, einfach auch diese Reaktion von Frank Williams, weil das war so ein Mensch, dem hast du hundertprozentig abgenommen, diese Liebe zur Formel 1 und diese, ne, du hast ihm einfach nur, ich persönlich habe ihm einfach nur das Beste gewünscht und allen Erfolg, den man irgendwie haben kann, und der hat sich ja gar nicht mehr eingestellt. Und zu sehen, dass dieses Erbe eben, und das war ja auch die Angst von vielen, dass man mit Dorrit & Capital dann irgendwie auch das Williams an sich verliert, und dass das nicht eintritt, ist, glaube ich, die beste Nachricht aus der ganzen Geschichte, weil man auf der einen Seite nach vorne arbeitet, nach vorne guckt, moderne Strukturen schafft, aber eben nicht vergisst, wo man herkommt, nicht vergisst, was Williams bedeutet und diesen Namen eben pflegt. Und jetzt holt man sogar das alte Logo zurück und diese Pressemitteilung, ich finde sie bärenstark, also auch dieser Satz mit einer Generation, die uns noch nicht hat siegen sehen, zu zeigen, wer wir sind, aus dem Kontext gerissen jetzt, aber das ist stark und ich wünsche es ihnen. Also ganz ehrlich, ich wünsche es ihnen. Und McLaren hat es vorgemacht, sie waren in einer ähnlichen Situation, sie haben sich da rausgekämpft und ich bin wirklich optimistisch und ich würde mich riesig freuen, wenn Williams das auch schafft. Denn da haben wir auch ein Team, was Geschichte geschrieben hat und ein Team, was, glaube ich, auch viele Sympathien hat. Man hat mit Carlos Sainz und Alex Albon jetzt wirklich auch mal zwei Fahrer, die nicht aus dieser Pay-Driver-Klasse kommen, die wirklich ihre Klasse haben und man ist gut aufgestellt. James Walls, der bei Mercedes schon Titel gefeiert hat, du hast es gerade gesagt, also die Weichen sind gestellt. Wenn jetzt der Mercedes-Motor passt und man auf Williams Seite ein gutes Auto baut, dann steht dem nichts mehr im Wege. Und wie gesagt, ich würde mich drüber freuen.
Ich mich auch und es steht uns jetzt auch nichts mehr im Wege, auf eure Fragen einzugehen. Zwei haben wir gestellt bekommen und da haben wir uns überlegt, die können wir ganz gut in dieser Folge mal beantworten. Und beginnen bei Spotify waren die jeweils mit der von Timo Becker, der hat eine What-If-Frage für uns. Kevin meinte ja, dass Lando sich selber im Weg stehen könnte für eine gewonnene WM. Das habe ich ja letzte Woche gesagt, dass der größte Gegner von Lando Norris eigentlich Lando Norris sein wird. Nun zu meiner Frage. Wäre Lando ein besserer bzw. mit weniger Fehlern behafteter Fahrer, wenn Sebastian Vettel damals in den McLaren reingekommen wäre und nicht Daniel Ricciardo? Ich könnte es mir vorstellen, weil Sebastian mehr als Fahrer wirkt, der jüngeren Fahrern mehr Tipps gibt. Würde mich eure Meinung gerne interessieren. Macht weiter so. Erstmal vielen Dank fürs Lob, Timo. Das freut uns natürlich sehr. Eine Frage, Dennis, mit der ich mich persönlich noch nie auseinandergesetzt habe. Was wäre, wenn Sebastian Vettel bei McLaren gewesen wäre? Aber ich habe Sympathie für diese Idee. Ich habe Sympathie für diesen Gedanken. Man hat es ja gesehen, dass Charles Leclerc, auch wenn er Sebastian Vettel am Ende ja ziemlich deutlich auch, würde ich sagen, geschlagen hat, sehr viel mitnehmen konnte von Sebastian Vettel. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Sebastian Vettel gearbeitet hat bei Ferrari, sie waren jetzt nicht beste Freunde. Und man hat auch immer gemerkt, dass dieser Altersunterschied, dieser Generationsunterschied zwischen den beiden schon sehr, sehr, sehr groß ist. Und dementsprechend hast du diese Lücken auch in diesen kleinen Social-Media-Clips und so immer wieder gesehen, wo man wirklich das auch offenbart hat, wie unterschiedlich die beiden sind. Aber ich glaube, auf der Strecke und das, was ein Charles Leclerc lernen muss, um ganz oben anzugreifen, ich glaube schon, dass ein Sebastian Vettel einem Lando Norris da auch hätte helfen können auf eine andere Art und Weise, weil ein Daniel Ricciardo ist zu McLaren gegangen, um selber nochmal durchzustarten. Nicht, dass ein Sebastian Vettel das nicht bei Ferrari auch gemacht hat, nicht falsch verstehen. Aber gerade als dann auch klar war, dass Sebastian Vettel gehen würde, glaube ich, in dem letzten Ferrari-Jahr hat er Charles Leclerc einige Tipps mit auf den Weg gegeben. Leclerc hat sich ja damals auch wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll geäußert, als Sebastian dann Ferrari verlassen hat und auch als Sebastian die Karriere beendet hat, hat er nochmal unterstrichen, wie wichtig er als Teamkollege für ihn auch war. Und aus der Sicht gesehen kann ich dem was abgewinnen, dass wenn ein Sebastian Vettel neben Lando Norris gesessen hätte, das vielleicht anders hätte laufen können mit der hohen Fehleranzahl und dann wiederum auch nicht. Weil Lando Norris ja, als er in die Formel 1 kam, erinnert euch vielleicht noch, er war immer so dieser kleine süße Junge, ne, der immer gelacht hat, immer gelächelt hat, der war immer lieb, immer nett, immer lustig. Und das hat sich ja mit der Zeit auch gewandelt. Ne? Also die Zeit, als Daniel Ricciardo da war, da war er schon ernster. Da war er schon nicht mehr der Happy-Go-Lucky Lando, der ja noch mit Carlos Sainz ja war. Das hatte auch eine andere Dynamik mit Daniel Ricciardo und ihm. Weil auch da hatten wir genau diesen Generationsunterschied. Die beiden fanden sich ganz cool, glaube ich. Aber die sind jetzt auch nicht neben der Strecke noch irgendwie essen gegangen oder sowas zusammen. Also du hast auch da diese Differenz gemerkt, die bei Carlos Sainz wesentlich geringer ist, ne? Weil er einfach alterstechnisch näher an Lando Norris dran war und auch karrieretechnisch zu dem Zeitpunkt näher dran war an Lando Norris. Es würde jetzt auch anders aussehen, wenn Carlos Sainz zu McLaren zurückgehen würde gegen Lando Norris. Deswegen glaube ich, es gibt zwei Seiten zu dieser Frage und zwei Antworten eigentlich. Einerseits ja, es hätte durchaus sein können, dass ein Sebastian Vettel ihm Tipps auf dem Weg hätte mitgeben können. Andererseits glaube ich, dass Lando Norris in einer gewissen Karrierephase gar nicht rezeptiv war für Tipps von außen. Und ich glaube, dass deswegen viele dieser Tipps auch verpufft wären. Und dass das, was wir jetzt sehen an Lando Norris, einfach Lando Norris in Reinform ist, ein Weg, den er selber gehen musste, ohne irgendwelche Teamkollegen, die ihm geholfen haben, sondern durch Fehler, die er selber gemacht hat, aus diesen Fehlern zu lernen und jetzt eventuell Formel-1-Weltmeister zu werden. Ich hätte einfach Sebastian Vettel gerne bei McLaren gesehen. Also wenn ich mir jetzt die Wahl gehabt hätte, Sebastian Vettel nach Aston Martin zu McLaren oder nach Ferrari zu Aston Martin oder McLaren, hätte ich immer McLaren genommen, logischerweise. Aber das ist ja leider nicht zustande gekommen. Das wäre aber eine geile Geschichte gewesen, einfach nur, weil ich finde, Sebastian Vettel in dieses Traditionsteam wunderbar reingepasst hätte, auch von seiner ganzen Außenwirkung. Aber ja, Hetti Vari, wie Christian immer voll sagen würde, nochmal gute Besserung an ihn an dieser Stelle auch. Ist ja immer noch außer Gefecht, auch fürs kommende Wochenende wohl. Also wenn ihr die Formel 1 Streams schaut, dann werdet ihr auch auf Christian verzichten müssen. Ja, also, was machst du aus dieser Frage? Ich habe diese Frage ja auch geschickt, dass du dir so deine Gedanken darum machen kannst. Was ist dabei rausgekommen?
Also ich glaube tatsächlich, dass auf der Strecke ein Sebastian Vettel ihm wahrscheinlich nicht mehr hätte viel helfen können. Einfach weil, ich glaube, ein Sebastian Vettel auch zum Ende dieser Karriere und mit diesen neuen Fahrzeuggenerationen zu kämpfen hatte. Was ich aber glaube, dass ein Sebastian Vettel, und für mein Dafürhalten war das auch die große Stärke, die auch Charles Leclerc vielleicht dann meinte, ihm neben der Strecke wahrscheinlich brutal hätte weiterhelfen können. Denn Sebastian Vettel kennt das Geschäft wie kein anderer. Und Sebastian Vettel ist auch mit diesem brutal jugendlichen Leichtsinn in die Formel 1 gekommen. Dieser Heppenheimer Spaßvogel, der da für jeden Schabernack zu haben war. Und er musste das auch lernen, dass er irgendwann ernster werden musste. Multi-21 als Beispiel. Das hätte man ihm vorher gar nicht zugetraut, da so eiskalt zu sein. Und da hat er auch sein anderes Gesicht gezeigt. Das Gesicht, was du brauchst, um Weltmeister zu werden. Und ich glaube, dahingehend hätte Sebastian Vettel, Lando Norris sehr viel früher helfen können, vielleicht eben das abzulegen und sich darauf zu fokussieren, was es aber auch braucht, um Weltmeister zu werden. Ich finde, kaum einer hat es doch so gut hingekriegt, trotz wirklich, wenn man jetzt mal dieses Multi-21-Ding nimmt und ganz sachlich sieht, einfach trotz einer brutal unsympathischen Geschichte als der große Sympathieträger rauszugehen. Einfach, weil Sebastian Vettel ein Typ war, der die Formel 1 gelebt hat, der nah dran war an den Fans, der auch irgendwie greifbar war und der dann auch zu seinem Karriereende nochmal diesen großen Wandel gemacht hat. Als das dann anfing, als er sich für soziale Themen eingesetzt hat, für die Diversität, für Umwelt, das war ja auch vorher nicht Sebastian Vettel. Der hat ja auch diese Reifeentwicklung einfach mitgemacht. Und ich glaube, dass er fahrtechnisch wahrscheinlich Lando Norris nicht mehr allzu viel hätte mit auf den Weg geben können in dieser Generation. Aber nebenher einfach für Reife. Und ich habe das selber in meiner Kindheit oder in meiner Jugend erleben dürfen, dass ich mit vielen Leuten mich umgeben habe, die älter waren als ich und gemerkt habe, dass ich dadurch auch sehr viel früher gelernt habe als vielleicht Schulfreunde von mir, weil man dann einfach einen weiteren Blick hat. Und ich glaube, genau das wäre Sebastian Vettel für Lando Norris gewesen. Und dann hätte wir vielleicht letztes Jahr schon einen anderen Lando Norris gehabt. Vielleicht einen sichereren Lando Norris, einen bestrebteren und vielleicht auch einen, der als Beispiel die Papaya Rules nicht einfach geschluckt hätte. Das waren so meine Gedankengänge dazu.
Ja, ist ja so ein bisschen das, was man sich ja jetzt auch bei Oscar Piastri fragt. Ne? Welchen Einfluss hat da Mark Webber wirklich auf ihn? Ne? Hat er überhaupt Einfluss oder ist das eigentlich nur Augenwischerei? Und wir bilden uns da viel mehr ein, als dass es wirklich ist. Und das sind die spannenden Fragen, die sich, glaube ich, auch in der Entwicklung von Oscar Piastri in der Karriereentwicklung zeigen werden, inwiefern das dann wirklich zum Faktor wird oder eben auch nicht. Und genau das Gleiche gilt ja auch für Lando Norris, der uns ja noch zeigen muss, ob das auch ohne geht, ne? Ob das auch ohne diesen Input von außen, von einem erfahrenen Fahrer, wirklich zur Weltmeisterschaft führen kann. Ja, trinkt er erstmal einen Schluck aus dem Lando Norris-Eimer, ne? Von Monster Energy. Ja. Keine Werbung, aber trotzdem Markennennung, Anzeige, unbezahlt.
Lecker.
Nach Erfolg?
Nach Ananas vor allem. Und ja, ob es nach Erfolg schmeckt, das mag ich noch nicht zu beurteilen. Lass mich das nochmal, wenn ich mir es nach Brasilien habe, durch den Kopf gehen lassen, nach dem Rennen nochmal besprechen, ob es nach Erfolg schmeckt.
Dann kommen wir zur zweiten Frage und die bezieht sich auf dieses McLaren-Duell. Denn Julia schrieb bei Spotify: Ich weiß, dass es eigentlich fast undenkbar wäre, aber Piastris extremer Leistungsabfall lässt mich nicht los. Liegt das wirklich alles an ihm, also Kopfsache, oder ist da mehr? Wie kann er sich plötzlich nicht mehr im Auto wohlfühlen und ist so viel langsamer als Norris? Könnte McLaren da eingreifen, Updates, interner Talk etc., damit der richtige Fahrer gewinnt? Bin gespannt auf eure Gedanken. Julia, Dennis legt jetzt mal los.
Also, die Frage hat mich auch sehr lange beschäftigt. Und eine Sache hat zumindest meinen Kopf nicht ganz verlassen. An dieser Stelle möchte ich ihn auch einmal ganz lieb grüßen und gute Besserung wünschen, nämlich tatsächlich das Buch von Christian Nimmervoll, wo ja so ein paar Storys drin sind, was einfach so hinter den Kulissen der Formel 1 alles schon für Kuriositäten passiert sind. Deswegen lautet meine Antwort, ich würde es nie hundertprozentig ausschließen. Es geht, und das darf man nicht vergessen, natürlich eventuell eben auch darum, Sponsorengelder vielleicht für die Zukunft auch zu generieren. Vielleicht gibt es Hintergründe, wo man weiß, dass Piastri wirklich diesen Wechsel schon will. Also ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen. Ich möchte daraus aber auch keine Verschwörungstheorie machen, weil ich am Ende des Tages glaube, dafür sind auch zu viele Sachen, die auch überwacht werden, wie Autoteile eben, wie das ganze Reglement. Und ich glaube auch, dass sich bei sowas immer auch Mechaniker oder so dann irgendwann mal dagegen stellen wollen würden. Weil es geht ja auch darum, dass die Mechaniker von Oscar Piastri wahrscheinlich auch eine Prämie bekommen, wenn Piastri Weltmeister wird etc. Und die würden das ja auch nicht so einfach schlucken. Was ich vielmehr wirklich glaube, ist schon, dass es McLaren intern eine leichte Tendenz zu Lando Norris gibt. Und ich glaube, dass das vielleicht unterbewusst was auslösen kann. Sei es in der Arbeit von McLaren, sei es aber auch bei Oscar Piastri, der dieses Gefühl auch hat. Man kennt das ja. Einfach vielleicht auch mal aus dem eigenen Leben, dass man sich einfach auch mal in einem Gefühl verrennt. Auch wenn es gar nicht so ist, dass das im Kopf rumspukt. Gerade wenn man vielleicht in einer sehr extremen Drucksituation ist. Dieses Phänomen, wenn man irgendwie in eine S-Bahn einsteigt und denkt, alle gucken einen an, weil man irgendwie, weiß nicht was, gerade Dreck an der Hose hat oder so. Diese kleine Paranoia, die man vielleicht dann in solchen Situationen entwickelt. Und ich glaube vielmehr, das ist der Grund, warum Oscar Piastri aktuell diese Probleme hat, weil er eben diese Sicherheit nicht spürt und vielleicht diesen kleinen, minimalen 1%-Zweifel, den ich da gerade geäußert habe, was ich zumindest nicht hundertprozentig ausschließen würde, den vielleicht hat. Ich denke aber, es ist viel mehr, also meine Meinung ganz objektiv, eine Sache in Piastris Kopf vielleicht und einfach auch, das darf man aber auch nicht vergessen, vielleicht irgendwann auch die Klasse eines Lando Norris, die sich vielleicht spät durchsetzt, vielleicht auch noch Zeit brauchte, um zu reifen, aber vielleicht einfach auch auf der Strecke durch Lando Norris Stärke, die Piastri aktuell nicht covern kann und diese Umstände dann entsteht. Das wäre so meine 5 Cents dazu.
Also erstmal muss man sagen, ja, McLaren könnte da eingreifen. Also um diese Frage von Julia mal komplett deutlich zu beantworten. Ja, natürlich. Also jeder in einem technisch geprägten Sport wie der Formel 1, da kannst du natürlich sabotieren. Da kannst du natürlich Teile einbauen, die jetzt nicht so toll sind und keiner wird es vielleicht merken. Du weißt es aber. Also haben wir ja alles schon gesehen. Ja, gab auch sicherlich mal Vertragsklauseln von gewissen Fahrern, wo das sogar drinsteht, ja, dass die neuesten Teile erstmal an sein Auto kommen und hast du nicht gesehen. Und dann wiederum muss man immer vorsichtig sein damit, eben weil es dann so in diese Richtung Verschwörungstheorie, weil es in die Richtung geht, die natürlich dann auch schwer anfechtbar ist, wenn man daneben liegt. Dass man den Gedanken aber trotzdem zulassen muss, finde ich, ist einzig und allein die Schuld von McLaren. Weil man auch da wieder in der Kommunikation all dieser Regeln, die man aufgestellt hat und in der Kommunikation nach außen Tür und Tor öffnet für jegliche Verschwörungstheorie, für jegliche Theorie, dass Lando Norris bevorzugt wird und die Reaktionen gewisser Teamoffizieller das auch unterstreichen. Und gleichzeitig, finde ich, muss man fast Sympathie dafür haben, wenn es so wäre. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube, wenn du einen Fahrer so lange aufbaust und wenn du einen Fahrer aufpäppelst bis nach ganz oben, dann willst du auch, dass dieser Fahrer Weltmeister wird. Dann willst du auch, dass das klappt. Dann willst du ihn ganz oben haben. Und ich denke, in diesem Zwiespalt befindet sich ein Zac Brown zum Beispiel total. Der hat nichts gegen Oscar Piastri, aber im Zweifel will er Lando Norris als Weltmeister haben. Ich glaube, Andrea Stella ist da eher neutral. Der will einfach nur Erfolg fürs Team und will seinen Angestellten die Möglichkeit geben, alle Prämien zu bekommen, wenn jeder Weltmeister wird am liebsten. Also, und Zac Brown sagt in einer Dokumentation auf Amazon Prime einst, The buck stops with me. Damals zu Fernando Alonso, als, ich glaube, The Driver hieß diese Dokumentation bei Prime. Da ging es um diese schwierigen Jahre von McLaren, als Zac Brown angefangen hat und Stoffel van Dorn war dann sein Teamkollege und so und Alonso musste überzeugt werden davon, dass McLaren auf dem richtigen Weg ist. Aber Zac Brown sagte ihm, ich bin die Endstation, ich bin der Entscheider, am Ende geht alles über meinen Tisch. Und genau das könnte jetzt auch passieren. Es könnte jetzt auch über seinen Tisch gehen und es könnte genau jetzt eintreten, dass Lando Norris bevorzugt wird, weil er jetzt Führender in der WM-Wertung ist. Könnte alles passieren. Wir sind immer noch im Bereich des Konjunktivs und wir wissen ja, die Formel 1 ist ja kein Sport des Konjunktivs. Aber in dem Fall irgendwo auch schon. Was muss McLaren jetzt aber machen, um dem entgegenzuwirken? Sie müssten im Grunde genommen in Brasilien uns zeigen, dass man für Oscar Piastri alles tut, um ihm wieder das bestmögliche Auto zur Verfügung zu stellen. Denn, so wie Julia auch schon festgestellt hat, es ist schon so, dass der Leistungsabfall immens ist in den letzten Wochen. Es ist schon so, dass er an Lando Norris jetzt echt Boden verloren hat. Und es ist schon so, dass man sich fragt, woran liegt das? Also was sind jetzt die Gründe? So, und ein Grund könnte zum Beispiel sein, da man das Chassis ja nicht gewechselt hat nach dem Unfall in Baku, ist vielleicht doch ein Haarriss drin, ist da vielleicht doch irgendwas kaputt gegangen. Hat das vielleicht auch dieser Unfall in Austin nochmal ein bisschen potenziert und war deswegen in Mexiko noch viel schlimmer? Gib dem Mann in Brasilien ein neues Chassis. Gib den beiden neue Motoren. Also quasi nochmal alles auf Null. Zeig nach außen wirklich, also es soll hier wirklich mit fairen Mitteln zugehen. So, und wenn es da nicht klappt, dann haben wir unsere Antwort. Also entweder ist dann wirklich, wie du sagst, Dennis, Lando Norris jetzt ganz am Ende nochmal so richtig da und gewinnt das Ding und dann auch vielleicht eindeutiger, als man denkt. Oder aber Oscar Piastri kommt wieder näher ran, weil eben das Auto wieder technisch 100% ist, was vielleicht jetzt gar nicht der Fall ist. McLaren ist in der Zwickmühle. McLaren ist in der Zwickmühle und der Nutznießer könnte Max Verstappen sein, aber nochmal, ich glaube, diesen Punkt, den Julia jetzt auch stellvertretend für viele von euch da draußen anspricht, die genau diesen Gedanken haben, der ist zulässig. Der ist aber auch nur deswegen zulässig, weil McLaren die Zulässigkeit geschaffen hat. Und ich finde, das ist, Dennis, wirklich auch was Gefährliches, was dir hinten raus nochmal richtig auf die Füße fallen kann und dein Image, glaube ich, auch nachhaltig schädigen könnte.
Definitiv. Also eins darf man ja schon nicht vergessen. Wir sind ja jetzt schon an dem Punkt und das erleben wir auch in unseren Gruppen immer wieder. Wenn Lando Norris jetzt Weltmeister wird, was ja, und das darf man bei all dem, was aktuell so drumherum ist, nicht vergessen. Das wäre die Story. Wie du gerade sagst, der Mann, der aufgebaut wurde von Anfang an, der als Küken aus dem Nest gehoben wurde, um am Ende diesen Titel zu holen. Und der schafft das. Und ja, McLaren hat es hingekriegt, dass er wahrscheinlich bei einer Hälfte der Formel-1-Fans zum unbeliebtesten Formel-1-Weltmeister, der seit 2021 wird. Ohne, dass, und das darf man ja nicht vergessen, das ist ja eigentlich das Krude an der Geschichte, ohne dass Lando Norris eigentlich irgendwas falsch gemacht hat. Lando Norris hat keinen abgeschossen, Lando Norris hat keinen betrogen, Lando Norris hat nichts getan. Er hat einfach genauso wie Oscar Piastri auch diese Papaya-Rules, diese, wie ich immer noch sagen muss, für mich halt nicht verständlichen und nicht einfach aus dem Prinzip her, was es nicht enden kann, nämlich nicht fairen Regeln, weil es einfach nicht 50-50 enden kann, die sorgen dafür, dass einem Lando Norris jetzt einfach irgendwo vielleicht dann auch diese Ehre, die er dann auch bekommen soll als Formel-1-Weltmeister, wenn er den Titel holt und einfach diese Sympathie, die ihm dann auch irgendwo zuteil werden muss, vielleicht von 50% der Formel-1-Fans gar nicht entgegenfliegt, weil man immer einen Makel an diesem Titel finden wird. Und das hat einzig und allein, das muss man so sagen, McLaren verursacht, weil sie dieses Team-Duell derart weich moderiert haben und derart versucht haben, irgendwie in eine Form zu packen, die es nicht ist. Und das tut mir leid. Also wie gesagt, ich kann mit Oscar Piastri als Weltmeister leben, mit Lando Norris als Weltmeister leben. Das Traurige ist, dass für beide bei einem Titelgewinn immer irgendwie was mitschweben wird. Und das haben sie dem Team zu verdanken, weil sie selber haben sich meiner Meinung nach nicht zu Schulden kommen lassen. Außer, klar, dass sie dann irgendwann so diese Funksprüche mal hatten, wegen der Papaya-Rules, aber da sind sie auch reingedrückt worden. Also am Ende des Tages leider wirklich echt schade, was McLaren da veranstaltet hat aus diesem Titelkampf.
Ja, genau, und das geht dann wiederum in das zurück, was wir ja schon vor ein paar Wochen besprochen haben. Der Verlierer ist wirklich ein Verlierer. Und der größte Verlierer wäre eigentlich das Team, wenn beide verlieren würden. Ne? Und das ist dann etwas, das hat sich das Team ganz alleine zuzuschreiben. Also egal, wer verliert, das wird Narben hinterlassen. Das wird Narben hinterlassen, die das Team mit dem eigenen Messer herbeigeführt hat. Und das sind halt Faktoren, finde ich, die auch in der Nachbetrachtung dieser Weltmeisterschaft eine absolute Rolle spielen müssen und auch auf den Prüfstand müssen, auch bei McLaren auf den Prüfstand müssen. Haben wir hier alles richtig gemacht? Haben wir das Bild nach außen vermittelt, was wir nach außen vermitteln wollen, von einem fairen Rennstall, oder sind wir uns da auch auf selbst im Weg gestanden? Ja, auch mit der Art und Weise, wie wir es kommuniziert haben in die Öffentlichkeit, wie wir es im Boxenfunk kommuniziert haben. Da muss man es immer noch so ein bisschen runterregeln, finde ich, weil da sind Emotionen dabei. Das ist eine Stresssituation, da sagst du nicht immer das Richtige. Aber wenn du an dem Mikrofon bist, mit ein bisschen Abstand, da sagst du auch oft nicht das Richtige. Und ne, das ist alles etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, was natürlich erst nach Abu Dhabi final besprochen werden kann, wenn wir wissen, wer wirklich Formel 1 Weltmeister 2025 ist. Aber ich finde die Frage, die Julia reingegeben hat, extrem wichtig und auch extrem wichtig für den Hinterkopf. Behaltet euch das und wir kommen dann in ein paar Wochen nochmal darauf zurück. Und jetzt machen wir eine Pause und dann kommen wir auf den großen Preis von Brasilien zu sprechen. In Interlagos geht es rund eine der Traditionsstrecken in der Formel 1. Und es steht ein aufregendes Wochenende bevor, nämlich ein Sprintwochenende. Und die Wettervorhersage, die ist alles andere als beständig und könnte ihre ganz eigene Würze in dieses Renngeschehen bringen. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Noch einmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski mit der Vorschau auf den großen Preis von Brasilien am kommenden Wochenende auf dem Autodromo José Carlos Pache in Interlagos. Eine Strecke, Dennis, die wie geschaffen ist eigentlich für ein Sprintrennen. Ich finde, wenn man darüber redet, unabhängig davon, ob man den Sprint jetzt gut findet oder nicht, wenn er auf Strecken stattfindet, die sich dafür anbieten, dann ist bei mir Brasilien mit ganz oben. Diese ja fast schon Go-Kart-Streckencharakteristik, diese Kurven, die dazu einladen, auch verschiedene Linien zu fahren, auch mal ein bisschen über das Limit vielleicht zu gehen, das Infield, was technisch sehr anspruchsvoll ist, wo auch alles sitzen muss, auch in der Qualifikation. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle und passende Strecke für den Sprint. Und ich bin froh, dass wir das auch an diesem Wochenende wieder dort sehen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen sprintmüde, ehrlicherweise. Aber in Brasilien, die Umstände, die Strecke, auch natürlich dieses Wetter, was ja immer da so ein bisschen verrückt spielen kann von einer Sekunde auch auf die andere. Wir haben es letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war es ja auch in der Qualifikation, wo plötzlich wirklich schwarze Wolken aufzogen. Und also es ist immer was geboten in Brasilien. Und von daher würde ich sagen, lieber in Brasilien als auf vielen anderen Strecken. Und die Geschichte, die auch einfach ist, was für verrückte Rennen haben wir schon in Brasilien gehabt. Also jetzt gerade ist natürlich dieses Massa-Rennen von 2008 nochmal im Fokus, aber auch davon ab, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, wo auch damals die Seifenlauge irgendwie aus dem Paddock über die letzte Kurve gespült wurde und da diverse Leute noch abgeflogen sind. Ich glaube auch Fernando Alonso war es. Also so verrückte Kuriositäten. Das ist einfach eine tolle Traditionsstrecke und da lasse ich mir den Sprint gerne gefallen und freue mich auch mal wieder auf den Sprint, weil ich glaube, da wird ein bisschen was passieren.
Ja, auch legendäre Momente, ne? Wie Michael Schumachers letztes Rennen 2006 für Ferrari. Du hast Massa schon angesprochen, diese kurze Weltmeisterschaft, der Mechaniker, der mit dem Kopf in dieses Ferrari-Logo reinspringt, neben dem Papa von Felipe Massa. Ja.
Senna 91 muss ich dazu noch sagen, für mich, gerade nach der Netflix-Serie nochmal emotional, also dieses Ding, ja, da waren schon tolle Sachen dabei, ne?
Auch 2021, Lewis Hamiltons Aufholjagd, ja. Im Ferrari. 2023 war es ja auch Max Verstappen, der eine riesige Aufholjagd geleistet hat, war es. Und das unter tragischen Umständen, wie wir ja diese Woche erfahren haben. Also das ist einfach ein toller Ort. Das ist Motorsport. Das ist für mich wirklich etwas, ist ein Sehnsuchtsort auch für mich. Ist auch so ein Ort, den ich mal besuchen möchte. Vielleicht gar nicht mal, wenn die Formel 1 da ist, sondern auch einfach mal so, um das zu erleben, einzuatmen, was da so los ist in Interlagos. Also da freue ich mich auch schon wieder auf die Übertragung am Wochenende und werde alles aufsaugen, was aufzusaugen geht. Naja, und du hast es gesagt, dieser Sprint am Wochenende könnte sehr, sehr spannend werden. Die Sendung heute heißt nicht umsonst Samba im Regen, Fragezeichen, denn die Wettervorhersage lässt genau diese Mutmaßung zu, dass es regnen könnte. Am Freitag, am Trainings- und Sprint-Quali-Tag, sollte es noch trocken bleiben, da haben wir aktuell bis in den Nachmittag hinein 10% Regenwahrscheinlichkeit circa. Erst am Abend soll es dann da schütten, das ist wiederum gut für den Samstag, denn das bedeutet, dann wird die Strecke mal wieder schön sauber gewaschen. Und dann am Samstag haben wir eine erhöhte Regenwahrscheinlichkeit von aktuell 25-30% und am Sonntag ebenfalls 25-30%. Leichter Regen, vielleicht sogar dauerhafter Nieselregen, das heißt so ein fieser Regen eigentlich schon fast, weil er nie wirklich aufhört und du nicht wirklich weißt, wenn jetzt der nächste große Regenschauer kommt, obwohl ich jetzt gerade eine Linie trocken gefahren habe, muss ich jetzt gleich damit rechnen, wieder auf Intermediates zu müssen. Ja, ich erinnere mich noch an diese Szene, als es ja so stockduster wurde vor, war das letztes Jahr? Als auf einmal...
Ja, ich glaube, ne?
Also das ist krass. Also das ist eben auch durch die Lage von Interlagos, ist es natürlich auch so, dass das Wetter zack drehen kann und dann hast du wirklich fast untergangsartige Momente dort, so wie letztes Jahr halt auch.
Ja, vor allen Dingen, was ich halt immer, das ist natürlich sehr voyeuristisch von außen, als Fahrer ist das natürlich die Hölle und aber was ich auch immer spannend finde, sind genau diese Bedingungen, wo du entscheiden musst, wechsle ich jetzt auf den Regenreifen, bleibe ich auf dem Slick und genau das hast du ja auch sehr häufig in Brasilien, wo genau so eine Entscheidung dann vielleicht auch dich mal 5-6 Plätze nach vorne spült oder auch eben, wir haben ja unseren Freak-Gewinner dieses, wir haben ja noch kein Freak-Podium gehabt, kein wirkliches, dass wir mal wieder so einen Sieger haben, der irgendwie ganz, ganz außer der Reihe tanzt. Einfach, weil er vielleicht da mal die Entscheidung trifft. Und dafür ist Interlagos ja auch wirklich wie geschaffen. Und das Wetter, was du gerade präsentiert hast, wir haben Samstag den Sprint. Da bin ich schon sehr gespannt, ob das da vielleicht schon Auswirkungen hat. Auch Freitagabend die Sprintqualifikation. Also es sind ja auch fast nur kompetitive Sessions irgendwie, außer ein freies Training. Also es geht jedes Mal um alles. Und von daher freue ich mich richtig drauf, wirklich.
So, und jetzt ist die Frage, wer ist Favorit? Diese Frage ist wieder, wir sind jetzt wieder im typischen Starting-Grid-Modus unterwegs für euch, super schwer zu beantworten. Denn wir haben gesehen, Lando Norris zwar in Topform aktuell, aber der McLaren auch nicht immer unangefochten vorne. So, jetzt könnte es McLaren intern natürlich dazu kommen, dass, wenn es so ist, wie wir das jetzt gerade skizziert haben im ersten Take, dass man bei Piastri vielleicht mal alles durchtauscht, bei Norris mal alles durchtauscht. So, dann haben die eine Startplatzstrafe. Das Gleiche gilt übrigens auch für Max Verstappen. Also sie alle sind im Grunde genommen fällig. Wenn sie jetzt den Motor wechseln, würden sie alle zurückgehen. Was ich unheimlich gerne sehen würde. Ja, also ist auch die Frage, wann machst du es jetzt in den nächsten Rennen? Ja, also in Brasilien kannst du aufholen. Das haben wir ja schon gehört, ne? Von Verstappen, von Hamilton. Das hat es schon gegeben. Ist das vielleicht der richtige Ort, um das zu tun? Weil danach kommt Katar, danach kommt Las Vegas, danach kommt Abu Dhabi. Katar würde ich es nicht machen, weil Katar überholen jetzt nicht so das Einfachste ist. Las Vegas ist zu unberechenbar, auch wenn das Rennen jetzt ein bisschen früher Ortszeit ist als noch im letzten Jahr. Auch da finde ich, Las Vegas ist keine Überholstrecke. Es ist einfach so. Und Abu Dhabi, da ist es dann vielleicht zu spät. Und da kannst du auch nicht wirklich überholen. Auch das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen. Also es ist eigentlich Brasilien. Das heißt, wir könnten wirklich in die Situation kommen, dass man bei beiden McLaren und bei Max Verstappen die Motoren tauscht. Das heißt, die würden alle 10 Plätze zurück müssen. Und dann haben wir wieder vorne was auch passieren kann, nämlich dass Mercedes, George Russell, ja, der sich auch pudelwohl fühlt in Brasilien, der seinen ersten Sieg für Mercedes in Brasilien feiern können, die auch immer noch in aufsteigender Form sind, da vorne reinschieben können. Oder auch Ferrari. Ja, man darf Ferrari nicht vergessen, ganz offensichtlich nicht. In Mexiko hat man es gesehen. Auch da scheint jetzt zu Saisonende wieder mal die Basis zu stimmen für gute Leistungen und auf Nährboden gestoßen zu sein, der auch für Erfolge da sein kann. Also ja, das habe ich sie alle genannt. Kannst du einen ausmachen für dich, wo du sagst, da willst du dich drauf festlegen, das ist mein Favorit fürs Wochenende?
Also als allererstes finde ich, hast du zu 100% recht. Wenn du jetzt nochmal einen Motor wechseln möchtest, dann musst du es in Brasilien machen. Das ist, glaube ich, die einzige Strecke, die Sinn macht, die Überholmanöver bietet. Und von daher bin ich sehr gespannt. Mein Favorit wäre tatsächlich Max Verstappen an diesem Wochenende. Einfach, weil Brasilien irgendwie so ein bisschen auch seine Kartbahn ist. Gerade aber mit diesem Hintergrund der eventuellen Startplatzstrafen würde ich jetzt tatsächlich, und ich hoffe, ich jinx jetzt wieder nicht für alle irgendwas, was dann auf jeden Fall nie passieren wird, habe ich Lewis Hamilton im Ferrari tatsächlich noch im Kopf, weil ich weiß, wie viel ihm Brasilien bedeutet. Ich weiß, wie viel ihm diese ganze Historie auch rund um seinen Idol Ayrton Senna bedeutet. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Ferrari an diesem Wochenende ein kleines Wörtchen mitreden kann und vielleicht der Nutznießer sein kann, wenn die McLaren und Max Verstappen wirklich die Motoren tauschen. Ob das dann zu halten ist, wird schwer natürlich, weil die Aufholjagd, die ist relativ schnell gemacht durch DRS und durch die lange, lange Start-Ziel-Gerade, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch wenn es natürlich eine Kurve ist, eine große geschwungene. Da wäre tatsächlich, ich frage mich nicht warum, aber irgendwie hätte ich da Lewis Hamilton so in Verdacht, dass da was passieren könnte.
Ja, ist eigentlich, also weil auch er liebt ja Brasilien. Er ist ja auch Ehrenbürger des Landes. Also hat wirklich große Ehren dort erhalten und liebt Brasilien einfach und hat da auch schon große Erfolge gefeiert, du hast es gesagt. Charles Leclerc wiederum. Also Leclerc und Brasilien ist noch nicht die größte Liebesbeziehung, glaube ich. Also da sehe ich Ferrari intern auch eher Hamilton aufgrund seiner Gesamterfahrung im Vorteil. Ich finde den Punkt, den du mit Max Verstappen aufgemacht hast, sehr spannend. Und das war auch das, was Dr. Helmut Marko nach dem letzten Rennen in Mexiko gesagt hat. Wenn es in Brasilien regnet und wenn dann genau diese Bedingungen entstehen, die einen Verstappen liebt, diese kartähnlichen Bedingungen, dann ist genau nämlich das da, was diese Strecke bietet, so dieses Kartbahn-Feeling. Und dann glaube ich auch, ist es Verstappens Rennen. Ich glaube auch, dass wenn diese Wettervorhersage eintrifft und wir haben so dieses dauerhaft Nasse, wir haben so dieses dauerhaft Klamme, ich glaube, das spielt Verstappen in die Karten. Ja, weil er hat auch, also man muss sich auch vor Augen führen, es ist vielleicht jetzt die einzige Chance, die letzte Chance, nochmal so richtig Druck auf McLaren aufzubauen. Ne? Weil, ja, in Katar gibt es auch einen Sprint, aber es ist anders. Es ist anders. Und auch in Vegas geht Red Bull jetzt vielleicht nicht als Favorit ins Rennen. Da könnte Mercedes wieder auf einmal stark sein. Das heißt, jetzt musst du eigentlich als Max Verstappen an diesem Wochenende die maximalen Punkte holen, in der Hoffnung, dass einer der McLarens vielleicht ausschaltet, in der Hoffnung, dass die vielleicht wenig Punkte holen, um da nochmal so richtig, richtig Zunder reinzubekommen. Weil all diese Themen, die wir auch im ersten Take schon besprochen haben, die werden natürlich potenziert über die nächsten Wochen nochmal, sollte es zu irgendeiner Situation kommen, sollte es zu der Erscheinung kommen, dass ein Oscar Piastri vielleicht benachteiligt wird. Und das wird dann immer noch weiter hochkochen und das hilft dann Max Verstappen. Das heißt, im Grunde genommen, er ist schon fast zum Siegen verdammt an diesem Wochenende, finde ich.
Vor allen Dingen zweimal, ne? Im Sprint und im Rennen. Ja, er muss, wenn er Weltmeister werden, also er will Weltmeister werden, da gehe ich jetzt von aus, aber um Weltmeister zu werden, wird Max Verstappen beide Rennen gewinnen müssen. Und ich habe tatsächlich auch für die Tipps für Brasilien eine Bold Prediction dazu, die ich hau sie einfach jetzt raus. Ich vermute tatsächlich, dass Oscar Piastri sich in Brasilien mehr oder weniger aus dem Titelrennen verabschieden wird, weil er eben bei diesen Bedingungen einen Unfall haben wird, einen Fahrfehler. Ich weiß, es würde einfach passen zu dieser aktuellen Leidensgeschichte von Oscar Piastri. Ich wünsche es ihm nicht. Also es ist keine Antipathie oder so gegen Oscar Piastri, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass er es in Brasilien erstmal wegwirft und wir dann den WM-Kampf in Anführungszeichen Verstappen gegen Norris haben werden.
Ja, es ist bold. Das wäre aber auch wirklich der Nackenschlag für Piastri schlechthin, wenn das passieren würde. Also, man kann nicht so wirklich festlegen, wer da jetzt oben fahren wird, weil einfach es nicht mehr diesen Fall gibt, dass eine Strecke zu Fahrer oder zu, obwohl doch, eine Strecke passt zu Fahrer XY und das könnte dann den Unterschied machen, gerade bei diesen Mischbedingungen oder bei diesen sehr, sehr klammen Bedingungen. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben gucken, haben wir vielleicht, also wen siehst du bei den McLaren dann vorne, also Norris siehst du dann bei den McLaren?
Ja, ich befürchte, dass Lando Norris Oscar Piastri jetzt nicht mehr vorbeilässt.
Okay. Das heißt, okay, Norris bei McLaren, Verstappen
bei Red Bull, Russell bei Mercedes und tatsächlich Lewis Hamilton vor Leclerc. Ich hab jetzt Angst, diesen Namen zu nennen.
Charles Leclerc, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Du darfst ihn nennen, wie du möchtest. Sag doch mal, wie der Chinese hieß, der damals bei
Du meinst Guan Yu Zhu? Shogun Manuel.
Nee, also schade sehr. Gratulation auch an ihn zur Verlobung. Ja, da wird dann auch bei einem großen Fest anstehen. Unsere DMs sind offen, du kannst uns gerne einladen.
Ja. Gar kein Problem. No problem.
Ja. Wir lernen auch deinen Namen bis dahin auszusprechen. Also Dennis war, ich kann das.
Je suis désolé, je ne parle pas français, but I try and so.
War es ja zuletzt.
Ja. Ja, gut. Also ich würde die Einladung auch annehmen, Kevin. Wir beide nach Monaco. Ha.
Alles klar. So, kommen wir zu dem Best of the Rest. Letztes Jahr ja der große Moment für Alpine, ne? Der letzte große Cup und Kappa-Moment von Pierre Gasly und Esteban Ocon. Kann man nicht anders sagen. Also für mich bleibt dieses Interview immer noch das Weirdeste, was ich lange gesehen habe bis zu dem Zeitpunkt in der Saison, wie sie so tun, als ob sie beste Freunde sind, aber eigentlich guckt Pierre Gasly den Ocon mit dem Arsch nicht an. Aber gut, sei es drum, war nochmal ein riesiger Erfolg für Alpine, war nochmal ein riesiger Erfolg für die beiden und auch irgendwo das perfekte Ausrufezeichen für das Ende dieser Geschäftsbeziehung, die es da gab. Dieses Jahr, glaube ich, wird es schwierig für Alpine da vorne hinzufahren, obwohl man so einen Gasly natürlich nicht ausschließen sollte, wenn es auch um diese Bedingungen geht. Da ist er auch wirklich stark drin. Ja, bleibt die Frage, wer könnte da jetzt an diesem Wochenende Best of the Rest werden? Wir haben uns in den letzten Wochen ja immer regelmäßig daneben gesetzt, muss man sagen. Deswegen können wir eigentlich sagen, wen wir wollen, diese Person wird es nicht. Ich sage also mal Fernando Alonso. Weil auch er ist natürlich Spezialist in Interlagos. Auch er liebt diese Strecke, hat ja auch dieses sensationelle Podium vor 2 Jahren mittlerweile, 2023 noch gehabt, wo es wirklich bis zum letzten Moment ging und er sich gefreut hat, dass er den Grand Prix gewonnen hätte. Und er selber, finde ich, ist in so einer Situation, wenn er sich wohlfühlt und wenn er motiviert ist, dann bringt er wirklich Spitzenleistung auch mit dem Aston Martin dieses Jahr. Und das könnte ich mir gerade in Brasilien nochmal vorstellen, dass eine Strecke bei dem Wetter, die ihm liegt. Also ich habe da den Alonso auf dem Zettel. Wen hast du auf dem Zettel?
Das finde ich einen spannenden Call. Alonso sollte man, glaube ich, nie vom Zettel streichen, ne? Wie du schon sagst. Also wenn der die Möglichkeit hat, wenn das Auto und die Track Position das irgendwie hergeben, dann ist der da. Wen ich persönlich tatsächlich auf dem Zettel habe, wäre ein Oli Behrmann. Haas hat ja auch in Brasilien so ein bisschen seine eigene Geschichte mit Kevin Magnussen's Pole zum Beispiel. Deswegen war so mein erster Gedanke tatsächlich ein Oli Behrmann, der da ein bisschen rausstechen könnte. Ich bin sehr gespannt, ob Williams, wir haben ja heute sehr, sehr ausgiebig da schon drüber gesprochen, ob Williams vielleicht auch wieder da ist. Gerade Carlos Sainz, der ja, auch wenn es aktuell vielleicht auch ein bisschen sehr an seinen Fehlern liegt und dann auch zu Teilen natürlich jetzt am Auto in Mexiko, der vielleicht auch mal das Ganze ummünzt zu einem wirklichen guten Punkteergebnis. Das wären tatsächlich so meine zwei. Oli Behrmann und Carlos Sainz habe ich jetzt so auf dem Schirm.
Oli Behrmann ist natürlich auch in Anbetracht dieser aufsteigenden Form, die er hat gegen Esteban Ocon, nicht uninteressant, weil Ocon muss zurückschlagen. Und ne, Ocons Erfolg aus dem letzten Jahr wird ihn sicherlich auch beflügeln. Und ich bin mal gespannt, wann die Situation zwischen den beiden eskaliert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt in der nächsten Zeit so lieb und locker bleibt, wie es aktuell ist. Und man ist da happy und macht dann mal. Das passt auch nicht zu Esteban Ocon, weil er muss aufpassen, dass ihm nicht die Fälle davon schwimmen bei Haas. Deswegen, das Momentum bei Behrmann sehe ich auch. Ja, wir können es ja mal durchgehen, theoretisch. Ne? Können ja so ein bisschen mal drüber reden. Also Haas haben wir Behrmann auf dem Zettel, bei Aston Martin Alonso, Racing Bulls, Hatcha oder Lawson. Da muss Lawson jetzt eigentlich performen. Also bleibt nichts anderes übrig, wenn er sich noch irgendwie für irgendwas empfehlen möchte. Ich glaube, dann wäre es unerlässlich, dass er das schafft. Und er müsste ja auch aufgrund der Erfahrung, die er in Interlagos hat, eigentlich schon die Oberhand über Isaac Hadja bekommen. Aber auch da, ne, guter Kartfahrer Isaac Hadja gewesen, geht meine Tendenz eher Richtung Hadja.
Hätte ich jetzt im ersten Moment tatsächlich auch gesagt. Ich muss sagen, Isaac Hadja hat mich diese Saison irgendwie so ein bisschen gefischt, also hat sich sehr viel Sympathie für ihn entwickelt und ich würde es ihm einfach persönlich wünschen, dass er da nochmal was Gutes reinbringt. Ich habe aber meine Schwierigkeiten aktuell so ein bisschen mit den Racing Bulls per se, weil diese ganz große Peak-Leistung, die sie ja dann doch zwischendurch immer mal hatten, die fehlt aktuell eher größtenteils. Im Zweifel sehe ich aber auch Isaac Hadja, weil ich glaube tatsächlich, dass die Formel-1-Karriere von Liam Lawson langsam aber sicher dem Ende vielleicht auch entgegengehen könnte und Von daher, ob das da noch ein Aufbäumen gibt, wage ich zu bezweifeln. Würde es ihm aber auch wünschen. Er ist jetzt keiner von den Fahrern, wo ich sage, der hat den Platz nicht verdient oder den möchte ich dann nicht mehr sehen. Also ich könnte mir auch gut die beiden noch mal ein Jahr vorstellen. Aber es drängt bei Red Bull eben auch irgendwie von unten halt aus den Juniorenkadern die Leute. Und ich glaube, Isa Katscha ist im Zweifel der bessere Call generell und auch an diesem Wochenende.
Also ich glaube nach wie vor nicht, dass Liam Lawson sein Cockpit verlieren wird. Ich glaube, dass wenn Arvid Lindblad hochkommt, dann wird Hadja hochgehen, also sofern der nicht Oscar Piastri wirklich zu Red Bull wechseln sollte, dann wird Lawson noch ein Jährchen bekommen. Also es wäre ja auch doof, jetzt einen gehen zu lassen, der mit der Erfahrung punkten kann. Der kann dir noch helfen. Ne? Der kann auch einem Lindblad helfen, auch als Benchmark dienen. Also eigentlich, wenn alles gut läuft, dann hat Lawson meiner Meinung nach auf Jahre sein Cockpit sicher, wenn er diese Rolle annimmt und sagt, das könnte ich mir vorstellen, zu machen, dann macht er das, was Ricciardo nicht wollte. Ja? Und sollte sich jetzt nicht große Hoffnung machen, nochmal aufzusteigen, sondern lieber den Job nehmen, den er gerade hat, weil ich glaube, der ist auch ganz gut bezahlt für das, was er da leistet. Dann sind wir bei Williams, Sainz oder Albon. Ich finde, da ist aktuell Carlos Sainz so in Hochform und Albon schwimmt ohne Ende. Das sehe ich auch an diesem Wochenende nicht wirklich besser werden. Und Sainz vielleicht auch noch einer für die Liste Best of the Rest, wenn Williams das Auto zusammenbekommt.
Ja, da sehe, wie habe ich ja gerade gesagt, also da sehe ich definitiv Carlos Sainz im stärkeren Momentum aktuell. Der ist, wie gesagt, vom Speed her, und das hat ihm ja lange gefehlt, vom Speed her jetzt wirklich an Albon vorbei, zumindest im letzten Ende der Saison, aber Für meinen Geschmack sind da noch zu viele individuelle Fehler. Und ich glaube, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass er jetzt zu viel will. Und ich glaube, er muss genau das Maß jetzt finden. Er muss das Maximum Ergebnis rausholen können, aber es eben auch so über die Linie bringen, dass er nicht überpaced. Wenn ich da jetzt an dieses Manöver von Kimi Antonelli denke, wo es einerseits natürlich als Rennfahrer, du probierst es, wenn du jemanden überholen willst. Aber vielleicht wäre es in dem Sinne, in dem Moment fürs Team sinniger gewesen, wenn er sich gesagt hätte, okay, ich fahre den Williams, da vor mir ist der Mercedes. Ich lasse es gut sein. Ich bringe diese Punkte, die ich jetzt habe, nach Hause und fahre halt keinen wilden Angriff. Klar, wäre das Ding geglückt, hätte er sich an Antonelli vorbeigeschoben, dann wäre er der Held gewesen. Dann hätte er wahrscheinlich für Williams nochmal On-Top-Punkte geholt, die man einfach nicht einkalkuliert hat. Aber so war am Ende from Hero to Zero. Und genau dieses Maß musst du vielleicht gerade, und das musst du lernen in so einem Team wie bei Williams, dieses Maß zu finden. Genau das Maximum rauszuholen, aber auch eben nicht darüber hinweg. Und das fehlt Carlos Sainz jetzt. Und wenn er das, glaube ich, noch findet, sich da so ein bisschen mehr auch akzeptiert in der Rolle eines Mittelfeldfahrers, in Anführungszeichen, ich glaube, dann kann er diese Ergebnisse reinholen, die er jetzt in den letzten Wochen teilweise halt aus Eigenverschulden verschenkt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn es in Mexiko Probleme im Auto gab, die Startplatzstrafe, die hat er sich in Austin ganz alleine geholt. Und sonst wäre er mit Platz 7 schon mal zumindest im Grid auch weiter vorne gewesen.
Auf jeden Fall auf dem besten Weg zu Platz 7 ist Sauber noch, denn mit 9 Punkten Rückstand ist man aktuell auf Platz 9 in der Konstrukteurswertung, aber Platz 7 ist eben nicht weit weg. Und das wäre natürlich ein super Ergebnis für das Team, was ja immer noch im Aufbau ist für die Audi-Jahre, die nächsten Jahre. Gabriel Bortoleto kommt zu seinem ersten Heimrennen. Das ist natürlich für ihn eine ganz besondere Situation. Wir haben das dieses Jahr bei Kimi Antonelli gesehen, was das für einen Einfluss haben kann, nämlich keinen guten. Und Nico Hülkenberg, ja, doch da gilt, wenn er das weiter so zusammenbekommt, dann ist das Momentum aktuell klar auf seiner Seite, auch wenn Bortoleto die Punkte in Mexiko oder den Punkt in Mexiko gesammelt hat. Für mich auch bei diesen Wetterbedingungen eigentlich Vorteil Hülkenberg.
Ja, ich muss dir da hundertprozentig zustimmen, Kevin. Also Hülkenberg und Brasilien bei den Wetterbedingungen, er hat ja sein Podium jetzt genau in diesen Mischbedingungen geholt und das Momentum spricht aktuell wieder für ihn, auch wenn, und das muss man nochmal betonen, Gabriel Bortoleto ihm wirklich diese Saison extrem gut die Stirn geboten hat, was ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und aber ich glaube auch, dieser Druck, und ich denke, gerade für brasilianische Fahrer ist es enorm, weil alle brasilianischen Fahrer werden im Endeffekt an dieser Legende Ayrton Senna auch irgendwo gemessen und alle sind irgendwo daran gescheitert. Felipe Massa, Rubens Barrichello und jetzt ist Gabriel Bortoleto vielleicht die nächste Hoffnung. auf eine glorreiche Zukunft für brasilianischen Motorsport und ich würde es ihm auch wünschen, aber gerade dieses erste Heimrennen und ich bin gespannt, wie die Reaktionen der Fans sind, wie sehr sie ihn da auch unterstützen, ob wir da wirklich jetzt diverse Tribünen in Kickgrün sehen werden oder mit der Brasilienfahne oder aber ich glaube, das wird ein bisschen viel für ihn, das wird ihn überwältigen und daher glaube ich auch, dass Nico Hülkenberg mit seiner Routine, auch seinem fahrischen Talent, was gerade bei diesen Bedingungen und auf solchen Kursen immer wieder zum Tragen kommt, da die Nase vorne haben würde. Ich würde aber auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass Bortoleto vielleicht beflügelt dann doch uns auf einmal alle eines Besseren belehrt und dann Wahnsinnsrennen abfeiert. Und ganz ehrlich, wenn ich es einem an diesem Wochenende gönnen würde, dass er da so ein Nonplusultra-Ergebnis rausholt, dann wäre es Bortoleto. Einfach für die Fans, die jetzt seit Jahren wieder darauf warten, für ihn selber, der mir diese Saison wirklich positiv in Erscheinung getreten ist. Also, wäre eine Feel-Good-Story, aber ich befürchte, dass Nico Hülkenberg sich da doch vor ihn setzen wird.
Und dann bleibt noch Alpine, Colapinto oder Gasly, was sagst du?
Ich sag tatsächlich Colapinto, einfach weil Gasly, ja, ich glaube Gasly, der hat da keinen Bock mehr drauf. Colapinto, der ist, jetzt befühlt man dem Vernehmen nach ja der sichere Mann für die Zukunft bei Alpine. Ich glaube, der ist noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, auch für sich was zu finden, für sich Gas zu geben, für sich das Maximum rauszuholen, vielleicht auch dann mal einen Punkt zu holen. Und Pierre Gasly, der wartet wahrscheinlich darauf, dass er 2026 dann die versprochenen Siege von Flavio Briatore nach und nach einfahren kann.
Also für mich ist Gasly auf dem Zettel weiter oben okay. Als das Colapinto. Aber wie findest du es denn, dass Colapinto nächstes Jahr weiterfahren soll? Noch ist das ja nicht sicher, aber die Spatzen pfeifen ist ja von den Dächern, dass das Geld von Mercado Libre und natürlich auch die Leistung von Franco Colapinto zuletzt dafür Sorge tragen, dass er nächstes Jahr weiterfahren darf.
Eine Sache bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen bei der Geschichte, ohne dass ich jetzt Franco Colapinto da groß angreifen will, aber das, was man gehört hat vorher, war, dass Alpine ab 2026 ja angreifen will, die ersten Podien holen will, die ersten Siege holen will um 2027. Zitat Flavio Briatore, also haltet mich jetzt nicht für verrückt, um die Weltmeisterschaft zu fahren. Jetzt ist meine Frage, wenn man wirklich 2026 um Siege fahren will und diese Ambitionen hat und vielleicht auch schon weiß, dass da was im Hintergrund passiert, was diese Siege auch möglich machen kann, dann hole ich eigentlich nicht Franco Colapinto. Das ist das, was mir ein bisschen Sorge bereitet, dass man da vielleicht auch für die Zukunft schon weiß, dass es nicht funktionieren wird. Oder man sich da irgendwie vielleicht noch was offen halten will für 2027, wenn man dann doch ein gutes Auto hat. Und so eine ganz krude Geschichte, wo wir ein bisschen gescherzt haben im letzten Watch Together. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann einen Tweet von Oscar Piastri. Der sagt, I will drive for Alpine in 2026 und dann schnippt man Franco Colapinto aus dem Podium, aus dem Cockpit. Nein, Spaß beiseite. Also für große Ambitionen im nächsten Jahr spricht es nicht, aber ich lasse mich da eines Besseren belehren. Ich glaube eh an nichts mehr Gutes bei Alpine und alles, was kommt, nehme ich sehr gerne. Ich habe es gestern als Gladbach-Fan erlebt, am Wochenende, wie es dann ist, wenn du plötzlich auf einmal 4-0 gewinnst und nicht dran glaubst, dann ist die Freude noch größer, als wenn du die Hoffnung hast, dass was passiert und es passiert nichts. Aber jetzt würde mich interessieren, Kevin, bei Alpine schlägt natürlich bei mir immer das Fanherz, aber jetzt mal neutral gesehen, was glaubst du, was sagt diese Verpflichtung von Franco Colapinto aus, wenn sie denn dann wirklich zustande kommt?
Also erstmal, dass sie keine Alternative bekommen, die ihnen das gibt, was sie brauchen, vielleicht Geld, vielleicht irgendwelche anderen Incentives. Andererseits, ich meine, wenn man jetzt mal es rein leistungstechnisch sieht, es ist schon besser geworden. Also man kann es schon machen, man kann schon sagen, okay, komm, wir geben dem Jungen noch mal ein paar Rennen im 2026. Das heißt ja auch alles nicht, dass er durchfahren wird, 26. Man beginnt die Saison quasi dann 2026 mit ihm. Es hat aber schon diesen Beigeschmack, dass man das Gefühl hat, nachdem Mercado Libre noch mal nachgebessert hat im Budget, dass das Grund genug war, das Ganze zu verlängern, obwohl da ein Paul Aron ist, dem man eine Chance hätte geben können, ein Fornaroli, der nachdrückt aus der Formel 2, eventuell Meister wird. Ich meine, selbst ein Tsunoda wäre ja eine Variante gewesen, wenn der bei Red Bull ausscheidet, dass man den neben Gasly setzt. Viel schlechter wird es nicht werden, im Gegenteil, die beiden verstehen sich gut. Also ich glaube, das hätte auch eine Option sein können, ist es nicht. Briatore hat wie immer seine Gründe und Briatore ist ein Marionettenspieler, der weiß genau, wie er die zu spielen hat, wenn es zu seinem Vorteil ist. Und wenn es dann erstmal das Budget deckt für die ersten, sage ich mal, 5 Rennen 2026, ja, dann nimmt er das mit. Ja, und dann gucken wir dann nochmal weiter. Hätte es das jetzt gebraucht, oder noch ist es ja nicht offiziell, würde es das brauchen? Meiner Meinung nach nicht. Also ich finde nicht, dass Franco Colapinto noch unbedingt weiter Formel 1 fahren muss, aber gut, sei es drum. Ich meine, wir können es eh nicht verhindern. Für mich ist er nicht wirklich der Heilsbringer, den Alpine sich, glaube ich, gewünscht hätte.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich musste jetzt gerade ein bisschen grinsen, Kevin, als du sagtest, Briatore, der Marionettenspieler. Ich habe in meiner Jugend auch mal, bin ich jemandem begegnet, der mich so ein bisschen begleitet hat und der sagte, wenn wir pokern, dann lege ich die Karten. Und ich habe gerade im geistigen Auge gesehen, wie Flavio Briatore das sagt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Weißt du eigentlich, ich habe es jetzt tatsächlich, ob diese Mercado Libre, dass dieses Gelb jetzt bleiben soll, dauerhaft in der Lackierung oder so?
Nur für die Amerikas-Rennen, also okay. Jetzt US und Mexiko und Brasilien. Ich glaube, danach ist erstmal Schluss.
Okay.
Dann kommen wir jetzt zu unserem Tippspiel. Habt ihr die Karten in der Hand und könnt pokern auf euren Sieger, auf eure Favoriten. Stellt euer Team auf bei F1 Fantasy, das nicht vergessen, und macht beim Kicktippspiel mit. Gibt da tolle Preise zu gewinnen am Ende der Saison. Und bevor wir zu unseren Tipps kommen, nochmal der Hinweis. Am 15.11. treffen wir uns und sehen wir uns. Und zwar in der Formel-1-Ausstellung im OBEX in Oberhausen. Um 10 Uhr werden wir da sein, Dennis und ich, und sind dann schon mal auf dem Parkplatz oder wo auch immer und werden das natürlich noch rechtzeitig bekannt geben in der Ausgabe vor dem 15.11., damit wir uns dann treffen können. Dann gehen wir gemeinsam im 11-Uhr-Slot. Ich hoffe, ihr habt eure Karten für den 11-Uhr-Slot schon. Wenn nicht, dann holt euch noch schnell eine. Dann gibt es die Möglichkeit, mit uns gemeinsam da durchzugehen. Könnt ihr natürlich auch, selber durchgehen, wenn ihr wollt, aber schöner wäre es natürlich, wenn wir zusammen gehen, klar. Und danach werden wir noch was suchen, wo wir uns nochmal hinsetzen können und eine Kleinigkeit essen können, noch ein bisschen Zeit verbringen können gemeinsam. Auch für die Nachzügler, die vielleicht kein Ticket um 11 Uhr bekommen, soll es die Möglichkeit geben, noch ein bisschen mit uns quatschen zu können und da zu sein. Also das werden wir machen. Vielleicht, wenn ihr schon wisst, dass ihr da sein werdet, schreibt uns gerne mal an. Schreibt uns mal bei Instagram, schreibt uns mal bei Facebook, schreibt uns mal auch in unsere Gruppen oder sowas, schreibt uns gerne auch privat an. Ne? Ich werde da sein, damit wir so ein bisschen den Eindruck bekommen, wer von euch denn da am Start sein wird. Würde uns sehr freuen, wenn wir da so ein bisschen dann auch schauen können, dass wir uns dann auch genug Raum schaffen können für das, was wir dann brauchen. Zum Beispiel auch, wenn wir dann essen gehen wollen danach oder so, dass wir da was reservieren können. Also gerne mal kurz Feedback geben. Ich werde dabei sein per E-Mail, Instagram, Direct Message, Facebook, Telegram, Discord. Also gibt ja genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir tippen also für den großen Preis von Brasilien, der folgende Sessionzeiten haben wird. Das erste freie Training am Freitag um 15.30 Uhr deutscher Zeit, das Sprint-Qualifying um 19.30 Uhr deutscher Zeit, der Sprint am Samstag um 15 Uhr deutscher Zeit, das Qualifying zum Hauptrennen um 19 Uhr und das Rennen am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit, also auch wirklich feinste Sendezeit für die Formel 1. Wir tippen die ersten drei, die Pole Position, den Sprintsieger Platz 10 und wer wird letzter? Dennis, bitteschön.
Also das Rennen und den Sprint gewinnt Max Verstappen, der wird sich auch die Pole Position sichern. Im Hauptrennen zweiter wird Lando Norris vor Lewis Hamilton auf Platz 3. Zehnter wird Gabriel Bortoleto, der bei seinem Heim Grand Prix einen Punkt holt. Und letzter gewerteter Fahrer wird Pierre Gasly.
Ja, wir sind gar nicht mal so weit weg voneinander. Ne? Also Verstappen habe ich auch als Rennsieger, Sprintsieger und Pole Position. Das wird uns noch um die Ohren fliegen.
Ja.
Dann habe ich auf Platz 2 Oscar Piastri und auf Platz 3 Lando Norris. Dann Platz 10 auch Gabriel Bortoleto und bei mir letzter gewerteter Fahrer wird Franco Colapinto.
Ja, ich hab's. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Piastri das Rennen nicht beenden wird. Also ich hoffe nicht, weil ich, wie gesagt, den Kampf gerne bis zuletzt sehen möchte, aber ich weiß nicht warum. Und manchmal war es ja tatsächlich so, dass mein Bauchgefühl mich da wirklich nicht getrübt hat. Ich hoffe diesmal schon.
Wir werden es nächste Woche besprechen, dann, wenn die neue Ausgabe von Starting Grid kommt. Wir werden dann über den großen Preis von Brasilien sprechen, gerne eure Fragen beantworten, wenn ihr möchtet. Und einstweilen nochmal Werbung für unsere Social-Media-Plattform, Instagram, Facebook, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, unsere Gruppe dort. gibt es auch immer jedes Wochenende den Grand Prix-Chat, aber auch den Community-Chat. Dann sind wir bei Telegram Starting Grid Fans. Da könnt ihr dazukommen mit vielen Formel-1-Fans, diskutieren unser Discord-Channel. Dennis kann da gleich nochmal sagen, ob es am Wochenende auch wieder ein Watch-Together geben wird. Und ja, unsere Kanäle natürlich auch alle verlinkt in den Shownotes. Und ja, Dennis, Watch-Along.
Si, comprende, si. Ja, wir treffen uns wie immer eine Viertelstunde vor Rennstart im Discord, im Watch-Together-Channel. Und wir waren letztes Mal wirklich, ich glaube, wir waren da mit einigen mehr als in den letzten, als wir am Anfang waren. Also es hat sich wirklich gesteigert und es macht riesig Spaß, da mit den Leuten das zusammen zu erleben und zusammen zu lachen, zusammen zu weinen. Und ich bin gespannt, was passiert wird. Und ich freue mich darauf. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mit uns zu quatschen während des Rennens, kommt vorbei auf unserem Discord. Eine Viertelstunde vor Rennbeginn sind wir da und dann haben wir gemeinsam Spaß und gucken das Rennen zusammen.
Und wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer es Podcasts gibt. Das würde uns sehr freuen. Lasst uns euer Feedback zukommen, rezensiert uns bei Apple Podcasts oder schreibt einen Kommentar auf Spotify. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.